jeden Einzelnen, der gekommen ist, der sagt, ich möchte was von Jesus haben, um diesen vierten Advent, Gott wird dich segnen, denn wir sind in Erwartung. Was kommt als nächstes? Und ich weiß, der Herr Jesus hat so viel uns zu geben, dass wir ja LKW brauchen und Sattelschlepper brauchen und Anhänger brauchen, um all die Segnungen zu verarbeiten und zu verkraften und mit nach Hause zu nehmen, die er uns zu geben vorhat. Wir sind noch nicht am Ziel der Reise. Wir haben noch nicht alles erreicht, aber der Herr hat uns sehr viel zu geben. Ich lade euch ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Der nächste Gottesdienst wird sein am Heiligabend, 24. Dezember. Das ist Heiligabend immer noch. So ist noch nie anders verschoben worden. Es war immer am 24. Und zwar um 16 Uhr ganz herzlich eingeladen hier zum Gottesdienst. Dann der erste Weihnachtstag, das ist Dezember der 25. Donnerstag um 11 Uhr, nicht um 10 Uhr wie gewöhnlich bei uns, sondern um 11 Uhr ist der Gottesdienst. Und ich habe ein ganz gutes und starkes Thema. Jesus ist Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden. Er ist genauso wie du und ich. Also wenn du Jesus sehen willst, guck mich an. Guck deinen Bruder, deine Schwester an. Und da wirst du sehen, der sieht aus wie Jesus. Heute Morgen werde ich auf das Thema eingehen, die Zeichen, die Jesus so in seinem Leben hatte. Er hat Spuren zurückgelassen. Und du wirst Jesus erkennen an den Spuren, die er zurückgelassen hat. Das, was er in dir und in mir gewirkt hat. Jeder Einzelne ist ein Wunderwerk Gottes. Und Jesus ist das Wunder Gottes überhaupt. Also ganz herzlich eingeladen für ersten Weihnachtstag. Am Freitag werden wir keinen Gottesdienst haben. Wir sind auch mal faul und wir dürfen auch mal faul sein. Wir müssen nicht so sein wie die Juden, wie die Christen und wie die Moslems, dass sie dreimal so an jedem Tag einen Festtag Gottesdienst haben. Der einen am Donnerstag, am Samstag, der andere am Freitag und der andere am Sonntag. Nein, wir machen auch mal Pause. So, was weiß ich, was du machen willst an diesem Tag. Vielleicht auch schlafen. Auch das tut manchmal gut. Dich mal ausschlafen, so richtig ausschlafen nach dem ganzen Weihnachtsstress. Für viele Leute ist Weihnachten ein Stress. Es ist also eine Plage. Das ist nicht mehr die stille Zeit. Das ist die hektischste Zeit im Jahr überhaupt. Immer schaffen. Jetzt werden sogar Geschäfte sonntags aufgemacht. Verstehst du das, dass die Leute noch einkaufen? Und ich habe neulich eine Verkäuferin gehört, die hat gesagt, also wann soll ich meine Geschenke einkaufen, wenn ich nur eine Theke dienen muss? Wann kann ich meine Geschenke einkaufen? Und dann dieses Schenken und Geben und ach Leute, nimmt Jesus an. Er hat alles, was wir brauchen. Verstehst du, diese ganze Schenkerei, es ist alles nur so zum Schein. Es ist lieb und nett und gut, dass wir uns einander was schenken und geben. Aber wisst ihr, es ist zu einem Götzen geworden. Du schenkst mir, ich schenke dir. Und was schenkst du mir? Verstehst du? Und so schenken, wir beschenken uns und denken, wir tun ein gutes Werk. Nein, Gott will, dass wir die Liebe weitergeben, die Liebe Gottes. Und da braucht man nicht viel Worte, da braucht man auch nicht viel Packpapier oder irgendwelche Wundertüten. Gib die Liebe Gottes weiter. Also Freitag, Pause. Samstag wird ein Thema sein. Wir gehen auf Jahresschluss. Es gibt ein zu spät. Und Gott hat mir eine Botschaft gegeben. Es gibt ein zu spät. Irgendwann mal sind die Türen zu. Irgendwann mal gibt es keine Gemeinde mehr. Irgendwann ist der Heilige Geist von dieser Erde genommen. Deshalb kauf aus die gute Zeit. Und du weißt gar nicht, wie lang wir diese Freiheit haben, heute noch, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen, in Frieden versammeln dürfen. Und uns erbauen können. Denn wir steuern auf Krieg zu und eigentlich ist schon der kalte Krieg, ob du das glaubst oder nicht, der tobt in voller Dimension. Die Hölle tobt. Russland, Amerika, Deutschland, EU und was weiß ich alles. Einer sanktioniert den anderen und spielt aus und wir gehen bergab. Wir tun nur so, als ob. Hör auf mit dieser ganzen Scheinwelt. Die Scheinwelt wird zusammenbrechen. Das ganze Papierhaus, Eurohaus, Dollarhaus, Rubelhaus wird zusammenbrechen. Deshalb, es gibt ein zu spät, aber Sonntag, nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, ein gutes Wort, Gott ist treu. Gott ist treu. Menschen verlassen dich, Freunde verlassen dich, Gemeinden verlassen dich. Dich verlässt alles eigentlich, du selbst verlässt sogar das Leben. Aber einer bleibt bei dir, auch wenn du dieses Leben hier auf dieser Erde lässt, den Körper zurücklässt. Der Herr hat für dich einen Bau, ein Gewand, ein Kleidstück. Etwas Wunderbares für dich bereitet. Gott ist treu, was er versprochen hat, das hält er auch ganz gewiss. Ich möchte heute über Wegmarkierungen sprechen, die Gott gesetzt hat, die zu Jesus hinführen. Zeichen und Wunder beweisen oder belegen das Leben Jesu. Und ich werde ein paar Sachen sagen, du wirst vielleicht am Anfang Kopf schütteln und sagen, das ist komisch, das muss man nicht darüber predigen, das weiß sowieso kein Mensch genau. Und genau ist es so, weil keiner das weiß, ist es so wunderbar. weil keiner es versteht, ist es so herrlich, weil dann brauchst du nämlich die Offenbarung, um die Geheimnisse Gottes zu begreifen. Ich werde ein paar heikle Themen anschneiden, was Gott getan hat zur Wegmarkierung. Wenn du im Hochgebirge bist, dann bist du froh, wenn du so von dem Wanderverein Wegmarkierungen siehst. Und da guckst du immer, wo geht der Pfeil hin? Oder wo geht die Markierung? Ist noch das Zeichen auf dem Weg? Bin ich noch auf dem Weg? Und deshalb, wenn wir die Zeichen achten, die Jesus uns zurückgelassen hat, dann weißt du, wo es lang geht. Wie komme ich zu Gott? Ich werde nie vergessen, als wir in Heilbronn im Gemeindehaus wohnten, ständig hatten wir Bettler. Und ich habe mich gewundert über die vielen Bettler, die ständig zu uns kamen. Bis ich da jemand mal schnappte und sagte, warum, woher wisst ihr, dass wir hier was geben? Nicht, das hängt nicht nur am Kreuz, dass ein Kreuz am Haus ist, da könntet ihr auch in der Kirche gehen, aber da geht ihr ja nicht hin. Ihr kommt gerade da und läutet gerade beim Pastor. Dann sagte, wissen Sie, Herr, du das, unten am Haus ist eine Kerbe, ein Zeichen. Das hat irgendjemand gemacht, der mal was bekommen hat, sie haben was gegeben und sie haben sich ein Zeichen gemacht, hier kriegst du was. Da kannst du jederzeit kommen. Bis ich dann gesagt habe, jetzt musst du mir diese Kerbe zeigen. Und tatsächlich, da war ein Kreuzchen gemacht, unten am Mauerwerk, bis ich dann überstrichen habe und verputzt habe. Und seitdem hatte ich meine Ruhe. Verstehst du? Wir haben Zeichen. Zeichen begleiten uns unser ganzes Leben. Drei Lichter regeln den Verkehr. Nur als Beispiel sind Zeichen. Dann weißt du ganz genau, jetzt Gang reinlegen, wenn es gelb ist, und bei grün gibst du Gas. Oder das ganze Leben ist ein lauter Zeichen. Lauter Zeichen. Weißt du, du fährst eine Baustelle nach der anderen, ein Verkehrsteil nach der anderen. Du kannst bald gar nicht alle Zeichen registrieren, was alles da sind. Gott setzt Zeichen, Gott gibt Signale. Und darüber wollen wir sprechen. Jesus ist die Offenbarung Gottes, die Menschwerdung. Jesus ist ein gewaltiges Wunder, das Wunder aller Wunder. Aber er ist genauso auf der Welt gekommen wie ein Baby, wie jeder andere, wie Tausende, Milliarden von Menschen. Nein, es ist etwas Außergewöhnliches an Jesus. So ist seine Geburt. 1. Timotheus 3, Vers 16, da möchte ich hier einfach diese Bibelstelle nehmen als Einstieg für heute Morgen. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Der Glaube ist ein Geheimnis. Und wenn es kein Geheimnis wäre, wäre kein Glaube. Aber es ist ein Geheimnis. Und dann heißt es von Jesus, er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist Jesus, das Geheimnis. Wenn du das verstehst, diese paar Punkte, die ich hier jetzt vorgelesen habe, offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, von dir und mir, und aufgenommen in der Herrlichkeit. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus war ganz Mensch, er war ein Jude. Er hätte auch genauso Deutscher werden können, aber da unten ist genau die Mitte, so der Nabel der Welt. Ägypten, Rom und Griechenland, Türkei und Babylon und so weiter, da platziere ich meinen Sohn im Mittelpunkt der Erde. So, Jesus wurde geboren in eine Welt, wo praktisch alle Kulturen zusammenkommen und aufeinander stoßen. Aber das Wunder ist dabei, er ist Fleisch geworden. Weißt du, stell dir mal vor, heute kann man vieles verstehen, aber damals haben die Leute von der Jungfrauengeburt, nur als Beispiel, Jesus ist von einer Jungfrau geboren, da langt man sich am Kopf und sagt mal, was, durch eine Jungfrau? Heute weiß man, heute gibt es Leihmutter, heute gibt es alles Mögliche, heute kann man alles Mögliche machen und Jesus ist von einer Leihmutter ausgetragen worden. Damals die Mutter Maria und wurde künstlich befruchtet. Lass mich mal diese Dinge in die Welt stellen. Ich provoziere jetzt mal mit den Aussagen, denn gerade die Jungfrauengeburt wird so angezweifelt von den Menschen und die wissen gar nicht, was dahinter steckt, was für Geheimnis und was für ein Segen hinter der Jungfrauengeburt steckt. Jesus wurde also von einer weiblichen Brust gesäugt, denn wir wissen ja, da kamen Leute einmal und sagen, gesegnet sind die Brüste, die dich gesäugt haben. Verstehst du? Jesus war ganz natürlich Mensch, so wie du und ich, und doch etwas Geheimnisvolles. Was nicht einmal die Maria richtig verstanden hat und auch der Josef nicht verstanden hat und die wenigsten Leute damals überhaupt verstanden haben. Er wuchs in eine ganz normale jüdische Familie auf in Nazareth, hat gesägt, gehämmert, Häuser gebaut. Er war Zimmermann. Eigentlich war er ein Architekt, auf Deutsch gesagt. Denn er war so ein Allround-Mensch, der vom Fundament bis zum Giebel das Haus gebaut hat. Er arbeitete mit seinem Ziehvater Josef zusammen. Die Leute dachten immer, wir kennen ja seinen Vater, denn Josef kennt doch jeder der Mensch. Aber eigentlich, Jesus hat es geduldet, akzeptiert. Er hat nicht widersprochen, das ist nicht mein richtiger Vater, das ist nur mein Ziehvater. So, Jesus wurde vom Teufel in der Wüste versucht, so wie jeder andere Sterbliche auch. Dem ging es nicht besser wie dir und mir. Aber er war trotzdem ohne Sünde. Ohne Sünde. Er starb wie ein Verbrecher am Kreuz, wurde ganz normal beerdigt. Und hier hört die Menschlichkeit Jesu auf. Er wurde auferweckt am dritten Tag. Alles andere war ganz normal und natürlich. Er wurde in Leinentücher gewickelt, wurde in Windeln gewickelt. Und das Große dabei ist, dass er auferstanden und das Grab ist leer. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Außer seiner Zeugung und Empfängnis damals, wie er als Mensch zustande kam. Es ist wichtig, wie er zustande kam. Das ist etwas Geheimnisvolles. Das kannst du nur verstehen durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Christen empfangen den Heiligen Geist. Verstehst du? Und Christen spüren mehr als das normale Fußvolk in der Religion und Kirche. Und Maria hat durch den Heiligen Geist Jesus empfangen. Jesus wurde nicht gezeugt, wurde nicht geschaffen, gar nichts. Maria wurde nur überschattet vom Heiligen Geist. Und das Gleiche passiert jetzt, wenn du die Jungfrauengeburt passiert, bei jeder echten, wahren biblischen Bekehrung. Plötzlich sagst du, aha, Jesus ist in mir. Jesus lebt in meinem Herzen. Nur nebenbei, Jungfrauengeburt und deine Bekehrung sind sehr identisch. Aber die Geburt Jesu war ein Werk des Heiligen Geistes. Der Vater sandte den Heiligen Geist und sagte, du Heiliger Geist, überschatte jetzt die Maria. Warum Maria, das ist mir auch vollkommen egal. Hätte auch die Elisabeth sein können oder die Hanna oder irgendjemand anders. Aber gerade Gott hat sich diese Jungfrau erwählt. Jungfrau, ich betone es ganz bewusst. Engel haben seine Geburt angekündigt. Zuerst der Maria in Lukas 1,26. Die Geburt Jesu ist kein Zufall, sondern Jahrhunderte vorher wurde vorausgesagt. Zeichen, Signale, Offenbarungen auf dem Weg dorthin. Ich kann nicht alle Prophezeiungen bringen, da würde mir der Morgen heute Morgen nicht reichen. So, und auf der Rückfrage der Maria, Vers 24, Lukas 1, auf der Rückfrage, wie soll das geschehen? Ich weiß von keinem Mann. Und das sehe ich, dass sie nicht nur eine junge Frau war, sondern dass sie wirklich Jungfrau war. Ich weiß von keinem Mann, ich bin nicht verheiratet, bin gerade Verlobung, wir haben gerade darüber gesprochen, über die Verlobung, aber ich bin gar nicht verheiratet, ich weiß von keinem Mann, wie soll das passieren? Ich habe noch keinen Sex gehabt. Weißt du, hier weist der Engel auf die Macht, der Schöpfermacht Gottes, auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der schöpferische Geist und sagt, du wirst überschattet werden vom Heiligen Geist, Maria. Vers 25, Lukas 1. Und Maria hat dieser Botschaft geglaubt und angenommen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du siehst, also wie die Dinge geschehen. Jesus ist das Wort, das Fleisch geworden ist und mir geschehe, wie du gesagt hast. In Offenbarung, Kapitel 12, von Vers 1, ist die Jungfrauengeburt, die Geburt Jesu und wie Jesus geboren ist, wie Jesus zur Welt kam, in ganz anderer Dimension und Art und Weise, wie Gott das gesehen hat. Wie hat die Geburt, wie hat Weihnachten in den Augen Gottes stattgefunden? Diese himmlische Schau von der Geburt Jesu, und da lese ich, und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt Kronen mit 12 Sternen, das ist Hinweis auf Israel. Und sie war schwanger und schrie in ihren Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Diese Geburt war schwer zu verstehen. Große Qual, muss hin von Nazareth nach Bethlehem. Sitzt zu hoch schwanger in letzter Woche auf dem Esel. Verstehst du? Und dann diese hopplige Straße, 150 Kilometer von Nazareth bis nach Bethlehem runter. Und sie schrie. Kein Platz in der Herberge. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und sehe, ein großer Drache. Und der hatte 7 Häupter und 7 Hörner auf seinen Häuptern und 7 Kronen und einen Schwanz. Mit seinem Schwanz fegte er den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor der Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte oder geboren hat, das Kind fräße. Du siehst, der Teufel war von Anfang bis zum Schluss dabei und er wusste nicht, wo ist jetzt das alles, wo passiert das alles. Aber wir wissen, damit das Kind fräst, Kaiser Augustus lässt ein Gebot, verstehst? Herodes erschrickt, erzittert und geht und tötet 2000 Knaben in Bethlehem, die bis zu 2 Jahre alt sind. Die Geburt Jesu, also ist sehr stark mit dem Weltgeschehen verknüpft. Der Drache ist hinter. Ja, das ist also von Gott aus gesehen, wie war die Geburt Jesu, wie war Weihnachten. Es war kein Spaziergang. Kaiser Augustus und Kontra Jesus. Nicht Rom und nicht Bethlehem und nicht sonst irgendetwas, sondern gerade dieses unbedeutende Nest irgendwo da kurz vor Bethlehem. Und da gebar sie ihren ersten Sohn. Und die Engel proklamieren dann den Retter, als der geboren ist, und verkünden den Menschen, die Engel versuchen den Menschen die Augen zu öffnen. Und da heißt es weiter, und sie gebar einen Sohn und einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit einem eisernen Stab, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott, zu seinem Thron. Das ist also das, was ich vorhin gelesen habe. Im Fleisch gezeugt und so weiter, von Engeln gepredigt, und jetzt ist er entrückt in der Herrlichkeit. Und der Teufel ist seiner nicht habhaft geworden. Gott hat dieses Wunder in aller Stille vollbracht. Die Fürsten dieser Welt, selbst der Teufel, hat es bis zum Schluss nicht begriffen, nicht kapiert, ist ihm verborgen geblieben, obwohl er ein Engel war, Lichtengel, Luzifer. Verstehst du, ist ihm doch verborgen geblieben. Sie erschraken alle, ganz Jerusalem, die ganze fromme Welt erschrak, obwohl sie genau wussten, das steht in den Schriften, in Bethlehem. Bei der Versuchung, und es ist interessant, Zeichen auf dem Weg Jesu, im Leben Jesu, auf dem Weg der Versuchung, fragt der Teufel dreimal, ständig fragt er, bestimmt mehr als dreimal, der fragte, bist du der Sohn Gottes? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann lass die Steine zu Brot werden. Beweise, dass ich weiß, bist du wirklich der Sohn Gottes? Der Teufel wollte rauskriegen, ist Jesus der Sohn des lebendigen Gottes? Und dem, der hat ein Brett vom Kopf gehabt, dem war es verborgen, der konnte es nicht erkennen. Bist du der Sohn Gottes? Dann beweise es, dass die Steine zu Brot werden. Und hätte er das gemacht, dann hätte der Drache ihn gefressen. Das ist etwas Geheimnisvolles dahinter. Und Jesus hat sich ihm nicht geoutet. Selbst deine Jünger wussten nicht, dass er der Messias ist. Er hat nur Zeichen hinterlassen. Bis der Heilige Geist dem Petrus mal offenbarte, ja, was sagen die Leute von mir? Ja, du bist Prophet, du bist Lehrer, du bist, was weiß ich, Reinkarnation vom Johannes den Täufer oder Elia oder von wem auch immer. Ja, aber und was sagst du, Petrus, wer ich bin? Und dann schießt es wie aus der Pistole raus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr Jesus, Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und du siehst, Jesus erkennt man nicht mit Augen und Ohren und den sichtbaren Zeichen. Er ist ein Verborgener. Der Einzige, der eigentlich Jesus erkannt hat, ist der Besessene in Gadara. Oder die Dämonen, die in ihm drin waren. Matthäus Kapitel 8, 29. Weißt du, da kommt Jesus nach Gadara, steigt aus dem Schiff raus. Schon allein, die Dämonen wollten nicht, dass er dort rüberkommt. Da gab es einen Sturm auf der Überfahrt. Und dann steigt er aus dem Boot raus und dann schreit der Besessene. Und aus dem Besessenen sprechen die Dämonen und sagen, und sie schrien, was willst du von uns, Sohn Gottes? Was willst du? Die Dämonen waren die einzigen, die Jesus erkannten damals, in diesem Fall. Bei dem Mann, den niemand binden konnte, den niemand bewältigen konnte. Verstehst du, der so von Dämonen besessen war. 2.000-3.000 Dämonen saßen in ihm drin. Und dieser Pack hat dann Jesus irgendwie erkannt. Bist du hergekommen, um uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Schreien sie. Und dann schreien die Dämonen, und das ist gut, dass sie geschrien haben. Die haben es nicht ausgehalten, die Gegenwart Jesu. Die wussten, der Sohn Gottes ist gekommen. Dann sagen sie, lass uns in die Schweine fahren. Und die sind in die Schweine hineingefahren und in den Abgrund hinabgestürzt. Und die haben alle ersoffen. Sind alle Dämonen mit ersoffen mit den Schweinen. Verstehst? Und der Fall war erledigt. Nur in aller Liebe ein Zeichen. Die Dämonen erkannten ihn. Und deshalb, dann kamen die Knechte dort aus den 10 Städten und haben gesagt, Jesus, am besten ist, du gehst weg. Sonst laufen uns alle Schweine noch weg. Sonst haben wir nichts mehr zu tun. Und es gibt keine Konserven mehr und keine Sülze mehr und all das. So, diese Dämonen waren die einzigen, die vermutlich Jesus als den Sohn Gottes erkannten und erschraken und in die Schweine hineinfuhren. Vor Schreck. Nochmals zum 1. Timotheus 3. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, auch den gefallenen Engeln irgendwo, irgendwann, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Jesus offenbart sich im Fleisch. Das ist so wichtig. In einem menschlichen Körper. Philipper Kapitel 2, Vers 3, Vers 6. Weißt du, du sagst, da ist nirgendwo von einer Jungfrauengeburt in der Bibel. Die Bibel ist voll von Jungfrauengeburten, die auf Jesus hinweisen und hindeuten. Das sind Zeichen, die Gott hinterlassen hat. Und da schreibt der Apostel Paulus, ein Jude, eigentlich für Juden, als Katastrophe, an Jungfrauengeburt zu glauben. Genauso wenig, wie sie ans Kreuz glauben, genauso wenig glauben sie auch an die Jungfrauengeburt. Und da heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward an den Gebeten gleich ein Mensch als erfunden und als in der Erscheinung des Menschen wurde er erkannt. Er wurde nur als Mensch erkannt. Die Menschen haben Jesus nur als Mensch erkannt. Lehrer, Prophet, Rabbi und dergleichen, so in seinem Fleisch. Und er hat sich nirgendwo ausgewiesen. Leute, ich bin der Sohn Gottes, fallt nieder und betet mich an. Nirgendwo. Bist du der Sohn Gottes? Fragt der Teufel ein paar Mal. Leute fragten sich immer wieder, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? An den Zeichen erkennst du, ob Gott da ist oder nicht da ist. Ob Jesus sich offenbart hat oder nicht. Ob Jesus gegenwärtig ist oder nicht. Ob der Heilige Geist gegenwärtig ist. An den Zeichen, die Wegmarkierungen. Aha, ich bin noch immer auf dem Weg. Ich habe jetzt wieder ein Zeichen gefunden. Wieder so ein Kreuzchen. Wieder so ein Dreieck oder was auch immer ist. So. Wer ist dieser, dem Wind und Wetter gehorcht? Weißt du, die haben immer sich gefragt, wer ist dieser? Erkannt von den verschiedenen Menschen, welcher Art auch immer. Und als der Petrus auf dem Wasser Jesus kommen sieht, sagt er, Herr, bist du es? Ruf mich, dass ich zu dir komme. Und hier hat Petrus auch wieder den Herrn erlebt. Er hat Gott erlebt, indem er etwas mit Gott erfahren hat, dass er mit Jesus auf dem Wasser gehen konnte. Oder sie haben erlebt, wie Jesus das Brot bricht und ständig wie eine Maschine im Fließband Brote verteilt und Tausende werden satt. Zeichen im Leben Jesu. Man hat sich immer wieder gefragt, wer ist denn der? Und dieser oder jener? Er sagte nicht, wer er ist. Als sie fragten, in welcher Vollmacht redest du? Oder die Pharisäer ihn mal fragten, woher hast du deine Autorität? Er sagte, ich werde es euch sagen, aber beantwortet mir zuerst mal diese Frage. War die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Du siehst also, der Herr hat sich nicht offenbart den Pharisäern, auch nicht den Jüngern im Fleisch. Man muss ihn entdecken und an den Zeichen und Wundern einfach deuten, dass du das ein ungewöhnlicher, ein übernatürlicher, ein außerirdischer womöglich. Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Obwohl Johannes der Täufer, ein Wegbereiter Jesu, weißt du, er hat Jesus, als die Mutter Maria zu Elisabeth kommt, weißt du, da hüpft das Kind, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist im Mutterleib. Also, du musst nicht gläubig sein zuerst einmal und dann den Heiligen Geist empfangen. Sogar, wenn du richtig von Gott geführt, geleitet bist, von Gott empfangen wurdest, dann wirst du auch im Mutterleib sogar noch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist Johannes der Täufer. Aber Johannes der Täufer, obwohl er im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt wurde, zweifelt an Jesus. Er zweifelt an Jesus. Als Jesus dort am Jordan getauft wird, da sieht er den Himmel offen, die Taube setzt sich nieder, der Heilige Geist kommt auf ihn, auf Jesus nieder und die Stimme im Himmel, das ist mein lieber Sohn, auf den soll ihr hören. Und er selbst sagt, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Aber als er dann nachher im Gefängnis sitzt, hat er ein Problem. Hat er ein Problem. In Matthäus Kapitel 11, Vers 2 und folgende Verse. Als er dort im Gefängnis sitzt, beginnt er zu zweifeln. Und das kostet seinen Kopf nachher. Er beginnt zu zweifeln. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen noch warten? Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Du siehst auch, der Johannes, obwohl er im Mutterbauch vom Heiligen Geist erfüllt wurde, obwohl er erkannte, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, hat ihn letztendlich, als er im Knast sitzt, nicht erkannt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm oder zu den Jüngern des Johannes, geht hin und sagt dem Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das sind diese messianischen Zeichen, die da passieren. Das sind also diese Wegmarkierungen. Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Sogar, dass den Armen das Evangelium gepredigt wird, ist ein messianisches Zeichen. Die Reichen brauchen kein Evangelium, aber die Armen, die Kranken, die Schwachen, die Leidenden, die Elenden. So, sagt ihm, die messianische Zeit ist angebrochen. Und sie sollen und er soll dort im Gefängnis glauben, ich bin der Herr Jesus. Aber du siehst, die Zeichen weisen hin. Und die Zeichen geben an, ist er oder ist er nicht. Sollen wir auf jemand anders warten? Oder genügt mir Jesus? In Markus Kapitel 7, Vers 37. Und sie wunderten sich sehr über Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben machte er hörend, die Sprachlosen machte er redend. Er hat alles wohlgetan. die Zeichen und Wunder bestätigen und beweisen Jesus, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und aber das musst du erkennen. Aber das kann auch ein Zauberer sein, ein Magier, ein Geistheiler oder ein Spinner, ein Verrückter. Verstehst du? Jetzt musst du erkennen, das ist Jesus. Woher will ich wissen, wie kann ich das wissen, dass es der Herr ist? Und zwar an dem, was er tut und wie er es tut, dass er keine Ehre für sich nimmt, sondern die Ehre Gott gibt, sich nicht anbeten lässt. So ein Geistheiler würde sofort sagen, bring mir $10 oder $100. Verstehst du, oder sonst noch was. Da würden die Leute irgendwelche Voraussetzungen setzen. Jesus macht und heilt und die Leute gehen wieder und ob sie kommen oder nicht, dem ist vollkommen egal. Er dient dem Vater und den Menschen. In Johannes 3, Vers 2, der Nikodemus kommt bei Nacht zu Jesus und da kam er zu Jesus und sprach, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist, aber nicht, dass du der Messias bist. Wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Es ist so wichtig für mich. Also ich fordere dich heraus, entdecke Jesus, der solche Markierungen in deinem Leben setzt. Und du hast schon tausende von solchen Wegmarkierungen, denn du bist noch lange nicht am Ziel. Wir sind auf einer langen Reise. So, das Leben Jesu war von Anfang an zeichenhaft. Ich will, dass du heute Morgen an diesem Adventstag Jesus erkennst. Engel haben seine Geburt angekündigt. Später wurde auch den Hirten von Engeln die Botschaft verkündigt, euch ist heute der Retter geboren. Gott hat Vorboten gesandt und den Weg für Jesus vorbereitet. Ich denke nur, Johannes der Täufer wurde ein paar Monate der war nur ein halbes Jahr älter als der Herr Jesus. Das war Altersgenosse. So, Vater Zacharias verliert die Sprache, weil er den Namen nicht geben möchte. Johannes, so ein schöner Name. Verstehst? Er will den Namen nicht geben, bis er soweit ist. Und dieser hohe Priester wurde stumm. Dann sehen wir die ganzen Gestalten, Elisabeth, Simi und Hannah, die sich da irgendwo rumtummeln im Heiligtum. Und dann, Gott gab kosmische Zeichen. Weißt du, jetzt können wir hergehen und sagen, ich glaube nicht an Jungfrauengeburt. Aber es in dem Sternbild Jungfrau passierte etwas. Zwei Sterne bildeten zusammen eine Konstellation, Jupiter und Saturn. Und im Sternbild Jungfrau. Und es sah aus, als wenn die Jungfrau schwanger wäre, dieses Sternbild Jungfrau. Und die Weisen, die das sehen, sagen, ich weiß gar nicht, da passiert etwas am Himmel. Da spielt sich was ab. Und die haben ganz schnell kombiniert und ganz schnell kamen sie zu einem Schluss. Jupiter und Saturn, Königstern und Judenstern, also in Judäa muss ein König geboren sein. Wenn schon in diesem Sternbild so was passiert, dann müssen wir dorthin gehen und gucken. Und sie hatten noch alte Prophezeiungen, alte Weisungen, denn Daniel war in Ekbatana, dort in Persien, von dort kamen die Weisen aus dem Morgenland. Daniel hat dort gewirkt, Zarathustra kommt aus der Gegend, Biliam war dort, verstehst du, da gab es so große Weissagungen, ich sehe ein Licht, ein Stern geht in Juda auf. Als er Israel verfluchen sollte, sagte Biliam, ich sehe einen Stern, der Prophet, der gerade aus dieser Gegend kam. Kosmische Zeichen haben das Leben Jesu begleitet. Kosmische Zeichen, nicht nur irdische Zeichen, dass Kranke gesund geworden sind, nein, kosmische Zeichen. Als er starb, da war die Sonnenfinsternis 3 Stunden lang, steht in der Bibel. Oder die haben fantasiert. Und ich glaube, dass die Berichterstatter, und zwar ganz besonders Lukas ging sehr aufs Grund, er war ja Doktor, Arzt, der hat es ganz genau untersucht. 3 Stunden Sonnenfinsternis. Eine normale Sonnenfinsternis dauert hier bei uns 8 Minuten, ist alles vorbei. Aber 3 Stunden und die Sonne verlor den Schein. Dann der Vorhang im Tempel zerreißt. Das muss ein Schreck gewesen sein für den hohen Priester. Da bringt er mit seinem Weihrauch, da fummelt er da rum und bringt sein Opfer und plötzlich kracht es hinter ihm. Die ganze Tafel bricht auseinander. Den Schreck möchte ich gesehen haben. Wie Käsebleiche nachher aus dem Heiligtum rauskam. So, die Erde bebte in Jerusalem in der Zeit, als Jesus ausrief, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als sein Geist aushauchte, zitterte die Erde. Und dann wurden Heilige plötzlich in Jerusalem gesehen. Weißt du, die Leute haben gedacht, wir spinnen hier. Wo sind wir hingeraten? Zeichen, alles auf dem Weg, das Jesus begleitete. Es werden Zeichen geschehen, steht in der Bibel. Und Jesus war ein Gläubiger. Und auf seinem Weg geschahen Zeichen und Wunder. und wurden von Zeichen und Wunder begleitet. Nicht nur Bethlehem und die Geburt Jesu, das ist nur der kleine Anfang. Der Einstieg. Kein Mensch kann diese Zeichen machen, die um Jesus herum geschehen sind. Und ich bin so begeistert, dass ich diese Zeichen erkennen darf, dass ich verstehen kann, Jesus, das kannst nur du gewesen sein, der Sohn Gottes. Jesus war etwas Ungewöhnliches. Engel haben seine Geburt angekündigt. Engel haben seine Auferstehung verkündigt. Dieser Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden und er geht euch voraus nach Galiläa. Und dann, als Jesus entrückt wurde, kommen wieder Engel und sie sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und gafft in den Himmel? Dieser Jesus wird wiederkommen, wie er gen Himmel fuhr. Du siehst also, Engel dienen dem Herrn Jesus. Das sind Wegmarkierungen. Vielleicht ist er unterwegs so auf dem Leben Jesu immer ein Engelchen. Da kannst du den Weg finden. Immer, wo Engel gedient haben. Egal. Wir gehen weiter. Die Jungfrau wird schwanger werden. Ein Naturwunder. Nicht nur das im Sternbild Jupiter, sondern ein Naturwunder. Wirklich ein leibliches Wunder, ein sichtbares Wunder. Eine uralte Prophezeiung erfüllt sich. Da heißt es, das wird nur wiederholt im Matthäus-Evangelium 23 vom Propheten Jesaja, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. 700 Jahre vorher wurde diese Weisung ausgesprochen. Und in einer Zeit der Not, wo also keine Hoffnung war, wo alles wüst war, nur Dornen und Disteln wuchsen, Kritiker sagen, das sei falsch übersetzt worden. Jungfrau, das war eine junge Frau. Nee, das war wirklich Jungfrau. Denn sie beweist es selber. Ich weiß von keinem Mann, habe noch keinen Sex gehabt, bin nicht verheiratet. Die Jungfrauengeburt durchbricht das Menschliche, das Normale, das Biologische sogar. Ist ein Wunder, ein Naturwunder. Gott schlägt ja einen ganz neuen Weg. Es entsteht etwas Neues. Die Zeugung Jesu ist ein Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat es verursacht, aus ganz bestimmten Gründen. Und ich werde euch sagen, auch warum. Denn wir hätten nicht erlöst werden können, wenn Jesus ein ganz normaler, sterblicher Mensch gewesen wäre. Es gäbe keine Erlösung für uns. Da könnte ich auch für dich sterben und wirst trotzdem nicht erlöst. Aber Jesus war etwas Außergewöhnliches. Maria ist hier die Leihmutter. Und ich bin überzeugt, dass der Same und die Eizelle beides von Gott waren und nicht von der Maria und nicht von Josef. Nach dem Geblüt des Mannes und ich würde sagen auch nach der Frau, beides. Die hat nur die befruchtete Eizelle bekommen. Und es wurde in ihr eingesetzt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Wie das passierte? Durch die Überschattung des Heiligen Geistes. Gott kann einpflanzen, so wie beim Rizinus dort, beim Jona, schnell über Nacht wachsen ließ. Gott kann, oder wie bei Jona den Fisch verschaffte, Gott kann Dinge verschaffen über Nacht. Ich traue Gott alles zu. Und die Erlösung ist ein Werk Gottes und es ist nicht Menschenwerk. So. Und dadurch entsteht ein neuer Mensch durch diese Zeugung. Beides, denn zur Zeugung braucht man zwei Menschen. Einen Mann und eine Frau. Und deshalb, der Herr Jesus hat nicht nur das Weibliche, das von der Mutter Maria, die Blutgruppe, nein, seine Blutgruppe ist ganz rein, seine Gene ist ganz rein. Er wurde von Gott gezeugt und eingepflanzt in diese Mutter Maria, ohne Sünde. So, er stammt nicht von Adam ab und ohne Vorbelastungen, eine ganz neue Pflanzung. Paulus, der Jude, glaubt an die Jungfrauengeburt, wenn er an die Korinther schreibt, 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit erlangen würden, die vor Gott gilt. Er, der von keiner Sünde wusste. Jesus hat von keiner Sünde gewusst, weder von der Linie Marias noch von der Linie Josefs. Davids Linie. Er hat von keiner Sünde gewusst. Und das waren alles Verbrecher in diesen Linien. Alles Sünder, Ehebrecher, Lügner, Mörder. Verstehst? Ohne Sünde war er. Dieser Sündlose konnte nur Jesus sein, der übernatürlich empfangen wurde, übernatürlich gezeugt wurde. Anders ist das nicht möglich, um gerettet zu werden. Er wurde vom Geist Gottes gezeugt. Johannes 1, Vers 12. Und da lesen wir auch, obwohl manche sagen ja nur Lukas und Matthäus berichten von der Jungfrauengeburt. Nein, alle durchweg in der Bibel berichten davon. Du musst nur zwischen den Zeilen lesen lernen. Das ist ein Kunststück, zwischen den Zeilen zu lesen. So wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes sind. Also da ist alles drin. Blut Maria, und Same von Josef. Weder noch, sondern von Gott geboren. Denn das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes Gottes, vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Wir sahen, wir haben es nicht kapiert, aber wir sahen die Wegmarkierung überall, lauter Kreuzchen, lauter Engelchen oder lauter Kreise, was auch immer ist. Jesus hat eine andere Gene gehabt, eine andere Blutsgruppe. Sein Blut war rein und heilig. Verstehst du, deshalb diese Jungfrauengeburt. Und deshalb versucht der Teufel gerade, das alles lächerlich zu machen. Verstehst du, wenn der Teufel das alles madig und schlecht machen kann, verstehst du, dann ist die Basis entzogen. Er war nicht aus dem Blut, noch nach dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren, aus Gott gezeugt. Gott hat die Grenze hier als Schöpfer durchbrochen. Der Schöpfer kommt ins Geschöpf, in die Maria. Und Maria ist, ja, die Trägerin jetzt des Sohnes Gottes. Gott hat die Grenze durchbrochen. Gott ist Mensch geworden, den Menschen ganz nahe gekommen, sogar in den Menschen drin. Und ich finde es ganz fantastisch, wenn ich das begreife, ich werde auch schwanger von Jesus. Und zwar ganz einfach, ich nehme Jesus auf in mein Leben und plötzlich trage ich ihn aus. Bei mir dauert es nur 30 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre oder 100 Jahre, bis ich ihn ausgetragen habe. Bei der Maria ging es noch in 9 Monaten, ist das alles vorbei gewesen. Gott wird durch Maria Mensch. Gott wird durch dich und mich Mensch, wenn wir es richtig begriffen haben, um was es hier geht. Er, das war ein Schöpfungsakt, eine Schöpfungstätigkeit der Gnade Gottes, ein Werk der Gnade Gottes, diese Befruchtung und Zeugung, diese Innewohnung in einem Menschen drin und plötzlich, dass dieser Mensch Mensch wird und keiner weiß es. Wenn du Kind Gottes bist, keiner weiß es. Niemand muss es wissen. Nur die Maria verplappert sich wahrscheinlich irgendwo beim Lukas. Verstehst du, aber keiner weiß es. Niemand geht es was an. Wir tragen Jesus aus. So, die Zeugung ist ein biologisches Wunder für mich. Wie die damalige Zeit, unverständlich. Heute kann ich so mehr mit der Leihmutter und künstlicher Befruchtung und Klonen kann ich besser verstehen. Aber damals, vor 2000 Jahren, das war unmöglich. Und guck mal, wie weit Gott in unserer Zeit voraus ist. Weißt du, da kommt aus der Ewigkeit und klont da die Mutter Maria. Und die Mutter Maria trägt das Baby Jesus aus der Zeit, aus der Ewigkeit in die Zeit und dann wieder aus der Zeit in die Ewigkeit. Das, was unsere Mediziner erst heute stümperhaft können und beherrschen, das hat Gott schon längst gekonnt. Und das sehen wir an der Maria und was Jesus geschafft hat. Da sind noch so viele Fragen offen, nur deswegen, weil wir noch nicht so weit sind. Ich sag dir, in 100 Jahren sehen wir die Sache noch anders, noch deutlicher. So, wenn dir jemand erzählt hätte, es gibt eine Leihmutter, es gibt das Klonen, vor 100 Jahren, wenn man das dir erzählt hätte, hätte er gesagt, guck mal, spinnst, bist verrückt, sowas gibt's nicht. Bei Gott gibt's alles, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist es möglich und schon seit Ewigkeiten her. Nur wir verstehen es nicht, weil wir noch nicht so weit sind. Und deshalb muss Gott sich nicht entschuldigen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder uns erklären oder einen Kommentar abgeben. Vergiss es. Seine Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Handlungen sind nicht unsere Handlungen. Deshalb, selbst wenn Gott das erklären würde und hätte es damals erklärt, vor 2000 Jahren, unbegreiflich, unerforschlich. Der Mensch kann heute noch nicht einmal das Leben schaffen und weiß nicht, wie das Leben entsteht. Wie will er das tun? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und wenn Gott Tote auferwecken kann und konnte, damals und er wirkt weiter und in der Bibel heißt es, wenn des Menschensohn kommen wird, die werden seine Stimme hören und die Toten werden auferstehen. Wenn Gott das kann, Leute, die verbrannt wurden, Leute, die aufgefressen wurden von Tieren, Leute, die ja verschwunden sind, ermordet worden sind, plötzlich ruft er sie alle ins Dasein. Das kann Gott. Wenn er das kann, Tote lebendig machen, wird er doch ein Baby zeugen können. Die Juden können diese Jungfrauengeburt gar nicht annehmen, akzeptieren, aber das ist wichtig. Genauso wie das Kreuz. Sie können das Kreuz nicht annehmen. Wie kann Gott mich mit versöhnen? Aber wenn du die Jungfrauengeburt nicht annimmst, kannst du auch die Kreuzigung nicht annehmen. Denn nur der Reine, der von keiner Sünde wusste, kann für mich zur Sünde gemacht werden. Deshalb, Tausende sind gekreuzigt worden. Wenn heute Leute kommen und sagen, ja, da sind Tausende, Abertausende von den Römern gekreuzigt worden, da sollte gerade das Kreuz Jesu mich erlösen. Nein, es liegt nicht, dass Tausende gekreuzigt wurden, sondern der eine, der von keiner Sünde was wusste, wurde gekreuzigt und der hat mich mit Gott versöhnt. Das fehlerfreie, fehlerlose Opfer. Bei der Jungfrauengeburt bricht Gott ein Naturgesetz. Und ein Naturgesetz, was Gott bricht, ist das Gesetz Saat und Ernte. Der Mensch erntet das, was er sät. Aber hier, jetzt ist Gnade. Er bricht das Gesetz, also von Tun und Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Gesetz wird gebrochen und jetzt Gnade. Am Kreuz passiert Gnade. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So damit. Und durch diese Jungfrauengeburt ist Jesus der zweite Adam geworden. Wie ist der Adam zur Welt gekommen? Viele Leute fragen, hat Adam einen Nabel gehabt? Verstehst du? Ja, das sind lustige Fragen, was die Leute manchmal so einem dumm stellen. Weißt, oder wie auch immer. So wie Gott den Adam schaffen konnte, so hat Gott den zweiten Adam, wir lesen im Römerbrief, Jesus ist der zweite Adam. Wie durch einen die Sünde in diese Welt kam, so kommt die Gnade und die Gerechtigkeit und das Leben durch den zweiten Adam. Die Bibel sagt ganz klar auch zum Josef, der Engel sagt, das Gezeugte von ihr oder das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Josef, verlass jetzt die Maria nicht, bleib treu, bleib fest, steh zu ihr. Josef musste das glauben, dass das, was in ihr jetzt sich entwickelt, vom Heiligen Geist ist. So alle in der Bibel müssen glauben, wenn sie an Jesus glauben wollen. Sie müssen glauben, sie müssen auf die Zeichen achten, sie müssen auf die Führung achten. Und auch Josef hat erlebt, was es bedeutet. Ich glaube an Jesus, das hat Konsequenzen. Ich muss ab nach Ägypten. Und es ist nicht so einfach, an Jesus zu glauben. Er ist sehr schwierig manchmal. Da musst du Haus und Hof und alles verlassen. Jesus ist das Kind einer Jungfrau. Viele Modernen lächeln darüber, weil sie das Wunder nicht verstehen. Aber eigentlich lachen sie nur über ihre Dummheit. Das ist meine Behauptung. Sie lachen über ihre Dummheit, weil sie noch nicht wissen. Die Zeugung Jesu ist ein Wunder von Anfang der Welt, geplant, gewollt. Wie heißt es? Und der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Das hat die Eva diese Verheißung bekommen. In Lukas 1, 35, weißt du, hier vereinigen sie beim Werden Jesu im Mutterleib, bei diesem göttlichen Klonen. Ich stelle es in den Raum, das klingt vielleicht hier komisch, aber Gott hat hier geklont. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und deswegen wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Heilig und der Sohn Gottes genannt werden. Deshalb ist Jesus ein Heiliger. Ein Mensch wird nicht heilig, indem er bestimmte Taten tut. Er ist nur heilig, weil der Geist Gottes in ihm hineinkommt und vom Geist Gottes geprägt wird. Und Jesus ist jetzt durch diese Zeugung ein Heiliger. Jesus ist ein Heiliger. Nur deswegen ist Jesus etwas Besonderes. Nicht wegen seines Lebensstils und seinem Lebenswandel, dass er keiner Maus was getan hat. Oder keine Spinne und keine Ameise. Nein, Jesus ist der Heilige Gottes durch die Zeugung. Nur deswegen. Nicht, weil er gebetet hat, Bibel gelesen hat, fromm gewesen ist. Nur wegen dieser Zeugung, ihr Lieben. Und nicht wegen seiner Zugehörigkeit zu irgendeiner Rasse oder auch der jüdischen Rasse, religiösen Rasse oder Kaste. Nein, Jesus ist ein Heiliger. Nicht wegen seiner Lehre und seinen Werken, seinen Heilungen, Teufelsaustreibungen oder dass er Menschen von dem Toten auferweckt hat. Nein, Jesus ist ein Heiliger, weil er unerklärlich zur Welt kam. In diesen Planeten Erde betreten hat. Jesus ist ein Wunder Gottes. Maria hat diesen Sohn Gottes ausgetragen, ja, für ihn gesorgt, die Verantwortung übernommen, Jesus zu verwirklichen. Und er kommt von uns aus gesehen aus dem Nichts. Plötzlich der Heilige Geist überschattet ihn. Was ist Schatten? Gar nichts. Aus dem Nichts. Jungfrauengeburt. So was Geheimnisvolles. Weißt du, das kann ich nur zu Weihnachten predigen. Das ganze übrige Jahr ist manchmal kompliziert, darüber zu reden. Aber das möchte ich, weil so viel Widerspruch unter den Christen, unter den religiösen Menschen. Und dann wirst du jetzt demnächst bald Zeitungen aufschlagen. Und immer wieder wird Weihnachten angezweifelt. Das war nicht so. Für mich ist die Jungfrauengeburt sehr plausibel und einleuchtend und glaubhaft. Für Gott war das nur ein kleiner Eingriff. Ein Eingriff aus der unsichtbaren Welt. Und inzwischen wissen wir, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als was in den Schulbüchern steht. Wenn wir jetzt, weißt du, jetzt nur zurückdenken würden, 100 Jahre, was? Da gab es doch kein Handy, kein Computer. Da gab es keine Satelliten, keine Mondlandung, da gab es alles nicht. Vor 100 Jahren. Wenn man das den Leuten damals erzählt hätte, die hätten dich in eine Klapsmühle geschickt. Und genau das Gleiche ist hier auch mit dieser Jungfrauengeburt mit Jesus, die Sache mit Jesus. Jesus kam aus einer anderen Dimension, aus einem anderen Leben, aus einer anderen Wirklichkeit, aus einer anderen Beziehung. Er und der Vater sind eins. Und hier hat sich jetzt Jesus mit der Menschheit vermischt. Bitte, lieber Gott, verzeih mir, wenn ich das so sage, aber für mich war Jesus so ein Trojaner, der eingeschleust wurde in die menschliche Gesellschaft. Unwissend, ahnungslos, alle feiern Weihnachten, wissen gar nicht, was passiert ist, aber einige kommen drauf und sagen, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Und so wie Jesus, wie du in diese Welt gekommen bist, so kommst du auch in meinem Herzen. So mit ihm geht Gott ganz neue Wege, stellt die Verbindung zwischen Mensch und Gott her, durchbricht alle Barrikaden, ein ganz neues Gott-Mensch-Verhältnis entsteht, Gott beteiligt sich jetzt am Schicksal der Menschen. Wie heißt es in Apostelgeschichte 10? Er zog umher, hat wohlgetan, die vom Satan überwältigt waren. Das sind Markierungen, die Jesus unterwegs hinterlassen hat, so Spuren, die Spuren Jesu. Manche denken nur, so ein paar tapfer, nein. Die Spuren Jesu ist, hier ist er durchgegangen. Hier ist was passiert. Gott und Menschsein ist nun in Jesus so vermischt. Und deshalb habe ich auch manchmal Probleme. Ist Gott in mir oder wo ist er jetzt? Verstehst du? Ich muss jetzt Jesus austragen. Ich glaube erst an Emanzipation, wenn ich auch Babys kriege. So, weißt du, das ist ein Privileg, was die Frauen haben. Und die erleben das. Und das ist unüberbietbar, was jetzt Gott in die Maria hineingetan hat. Das können Wissenschaftler nicht fassen, können unsere Biologen nicht fassen, das können unsere Anthropologen nicht fassen und die ganzen Logen, die können es nicht fassen. Und auch die Theologen, die haben da große Denkschwierigkeiten. Das ist ein Wunder. Josef glaubt und nimmt es an. Und er hat keinen Sex mit ihr gehabt, bis das Kind geboren wurde. Hirten bekamen ein Zeichen, Lukas 2, Vers 12. Und das habt ihr zum Zeichen. Und Jesus gibt Zeichen. Ganz menschliche, irdische Zeichen. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt und in eine Krippe liegen sehen. Sie mussten auch glauben, das Kind in der Krippe ist es. Die Hirten waren vernünftig. Und ich denke, dass du auch vernünftig bist. Wenn du ein Zeichen von Gott bekommst, in irgendeiner Art und Weise, so wie, dass du das tust, was die Hirten taten. Sie gingen der Sache nach. In Lukas 2, Vers 15. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns nun nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, dass uns der Herr kundgetan hat. Lasst uns nach Bethlehem gehen. Ich muss vorstellen, sie verlassen ihre Herden und sie gehen nach Bethlehem. Sie wollen die Geschichte sehen. Hat sich das wirklich so zugetragen? Stimmt das Zeichen? Weißt du, hinter einem Zeichen steckt eine Botschaft. Du musst dem Zeichen nachgehen, nicht nur an Zeichen glauben. Hinter dem Zeichen steckt eine Botschaft. Weißt du, wenn du auf der Autobahn bist und dieses Messer und Gabel, dann weißt du, da ist irgendwo ein Restaurant in der Nähe. Oder sonst was. Da steht, Zeichen haben eine Botschaft. Wir müssen diesen Zeichen nachgehen. Auch die Zeichen, die Gott zurückgelassen hat. Zeichen sind Gottes Demonstrationen. Die muss man glauben. Ja, das hat zwar... Diese Hieroglyphen, das hat jemand gemalt. Weißt du, wir sind wieder alte Ägypter. Wir leben wieder von Hieroglyphen und Zeichen. Welcher Art auch immer. Und dann siehst du, bist du bei dann noch WC steht und da steht eine Nuckelflasche. Und du weißt, da ist ein Wickelraum noch dabei. Zeichen. Gott gibt sich zu erkennen. Und zwar durch übernatürliche Zeichen. Und davon wird gepredigt, heißt es jetzt, habe ich hier gelesen. Offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, den Ungläubigen. Das wird gepredigt. Und dann geglaubt von der Welt. Auch die Predigt, die Verkündigung ist ein übernatürliches Zeichen. Du hörst die Predigt heute, du kannst sagen, na, schön hat er geredet heute. Wunderbar, hat uns unterhalten. Oder du kannst etwas raushören. Aus dem Logos wird ein Rema. Der Glaube kommt aus der Predigt. So, das passiert genauso. Gott lässt Zeichen. Da sagt jemand ein Stichwort. Und der Prediger sagt irgendetwas, das, was ihn gar nicht anspricht und ihm gar nichts bedeutet. Aber für dich ist es der Schlüssel zu deiner Seligkeit. Um die Predigt zu verstehen, brauche ich den Heiligen Geist. Verstehen Sie uns nicht, wovon spricht er? Von sich selbst? Von anderen? Eigentlich spricht man von sich selbst, aber doch, da ist eine Botschaft da drin. Jesu Leben war sehr zeichenhaft und das weist uns den Weg. Weißt du, was Jesus einmal konnte, kann er immer noch. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er hat Zeichen gesetzt. Da eine Markierung und dort eine Markierung. Wenn du Sorgen, Kummer hast und wenn du krank bist, hier eine Markierung. Und wenn du von Dämonen geplagt wirst, hier ist eine Markierung. So vertreibt man den Teufel. Und die weisen uns den Weg zum Ziel. Wir sind noch lange nicht am Ziel, ihr Lieben. Manche Leute denken, jetzt, ich habe mich bekehrt. Halleluja. Praise Gott. Schön, dass du dich bekehrt hast. Aber du bist erst am Anfang. Im Kindergarten bist du erst. Und du musst erst mal aus dem Kindergarten raus und dann kommst du in die Grundschule und dann aus der Grundschule, was weiß ich, in welche Schule du nachher gehst. So, wenn Gott ein Zeichen setzt und gibt, diese Zeichen sind zuerst einmal für Ungläubige, Katastrophe, die Zeichen, die Gott setzt, Probleme, Krankheiten oder was auch immer ist, das erscheint ihnen so sinnlos, die ganze Geschichte, Kriege und das ganze Wirrwarr und Durcheinander. Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Aber das sind Zeichen. Gott setzt Zeichen. Die wenigsten blicken hier durch. Das ist Reden Gottes. Den Zeichen muss man nachgehen, wie die Weisen. Was bedeutet das? Was sagt es? Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Das ist auch ein Zeichen. Krankheit ist auch ein Zeichen. Was es auch immer ist. Zeichen sind nur Wegmarkierungen. Wenn du ein Zeichen auslässt, verirrst du dich im Gelände. Ein Zeichen auslässt. Und ich weiß das aus persönlicher Erfahrung. Ich bin sehr viel im Gebirge gewesen. Und weißt du, ein Zeichen übersehen. Da musst du wieder zurückgehen, wo du zum letzten Mal wusstest, hier war ich noch auf dem Weg. Da war noch das Zeichen da. So geht es. Wenn du die Zeichen mal überfährst, übergehst, überspringst, gehen wir in die Irre, kommen vom Weg ab. Und dann denkst, Mensch, wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter? So, für uns Gläubige sind Wegmarkierungen ein Segen. Auch wenn sie schwer sind manchmal, weißt du, zu finden. Manchmal musst du um einen Baum ein paar Mal rumgehen an der Kreuzung. Wie geht es jetzt weiter? Wo ist es eingraviert und eingeritzt? Und manchmal, weißt du, als die Russen nach Prag einmarschierten, da waren die Tschechen so schlau, die haben die Zeichen verdreht Richtung Moskau wieder zurück. Und die haben sich gewundert. Als sie dann eine Weile gefahren sind, den Weg sind wir auch schon gegangen mal. Weißt du, der Teufel verdreht manchmal die Zeichen, auch in unserem Weg. Der Teufel verzerrt alles. Und diese ganzen Wegmarkierungen, da denken wir, das ist der Herrgott. Von wegen, wir sind in Richtung Moskau wieder. In aller Liebe. So, die Zeichen geben mir Gewissheit, ich bin hier noch auf dem Weg. Das ist das Urzeichen. Nach diesem Zeichen richte ich mich. Das Zeichen, das Gott mir gegeben hat. Krippe und Windeln. Was auch immer ist. Das Kreuz. Unter diesem Zeichen siegen wir. Die Zeichen geben mir Sicherheit auf meinem Lebensweg. Und Jesus ist für mich so eine göttliche Wegmarkierung. Und deshalb sagt Jesus, schaut mich, schaut, was ich getan habe, wie ich gelebt habe, wie ich gehandelt habe. Und Gott setzt Zeichen in unserem Leben. In Matthäus Kapitel 12, Vers 39. Und er antwortete und sprach zu ihnen. Weißt du, die Leute fordern Zeichen. Ich brauche ein Zeichen. Oft kriegst du gar kein anderes Zeichen, als das Zeichen, was Gott gegeben hat. Und hier diese Juden, dieses böse, abtrünnige Geschlecht fordert Zeichen, aber es wird ihnen kein Zeichen gegeben, es sei denn das Zeichen des Jona. Verstehst du das Zeichen des Jona? Fisch. Wie, weißt du, wenn man es nicht begreift und kapiert, um was es geht, wen es ergeht und wen es betrifft. Und das war Jesu Leben. Jesus sagt, es wird dem Volk kein anderes Zeichen gegeben. Ich werde 3 Tage im Grab liegen und dann werde ich wieder ausgespuckt. Ein Zeichen des Jona. Aber die haben nicht verstanden. Die haben gedacht, ein Fisch wird ihn verschlucken. Lukas 11, Vers 30 nochmals. Denn wie Jona ein Zeichen für Ninive war, für die Leute, so wird auch des Menschen zu uns ein Zeichen sein für dieses Geschlecht. Als dann der Jona durch Ninive lief, 3 Tage bekehrt sich die ganze Stadt. Die predigt den Heiden, den Nationen, weil er diesen Weg durchgegangen ist. Drei Tage und drei Nächte, das Zeichen des Jona, das war nur ein Zeichen für Jesus. Er wird gekreuzigt werden. Aber die Leute haben nicht geglaubt. Die haben gedacht, weißt du, wird das römische Reich verscheuchen. Und hier lese ich weiter. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch des Menschen so drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde liegen. Keine Ausnahme. Niemand ist bei Gott eine Ausnahme. Auch nicht Jesus. Er ist Mensch gewesen, ein ungewöhnlicher Mensch, ein heiliger Mensch. Aber er muss auch diesen Weg gehen als Mensch. Das zeichenhafte Leben Jesu soll unseren Glauben an ihm immer mehr festigen. Ich sehe, das war bei Jesus genauso wie bei mir. Also das ist, was mich tröstet, was mir weiterhilft, was mir Kraft gibt. Bei Jesus ist genau das Gleiche wie bei mir. Die belügen mich und die belügen ihn, haben ihn auch belogen. Die haben ihn verraten, verraten mich auch. Die machen das bei dem, das machen sie bei mir auch. So verstehst du, wir sind identisch mit Jesus. Die Geburt Jesu war damals was Besonderes. Die Empfängnis war geistgewirkt. Ein Eingriff Gottes in der Weltgeschichte, in der Heilsgeschichte. Es war eine göttliche Initiative. Und auch jetzt deine Bekehrung. Und plötzlich merkst du, du, mir geht's genauso wie Jesus damals gegangen ist. Genauso. Genauso. Und ich werde von Stück zu Stück erneuert, verändert. Ich werde umgeformt. Und dann merkst du plötzlich, ich bin anders. Irgendwie bin ich anders geworden. Durch was, weiß ich auch nicht. Aber in mir ist jemand eingetreten in mein Leben. Jetzt bin ich nicht mehr ich, sondern ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Durch Jesus wird man ein ungewöhnlicher Mensch. Er ist selber ein ungewöhnlicher gewesen und geboren. Die Welt hat ihn nie richtig verstanden, konnte ihn nie richtig einordnen. Und ich sage dir, das gleiche Schicksal leidest du auch. Die Welt wird dich nie richtig einordnen können. Bist du Deutscher? Bist du Amerikaner? Bist du Jude? Bist du Christ? Bist du kein Christ? Was bist du eigentlich? Weißt du, wir als Gläubige sind alles. Jesus war alles. Er ist allen alles geworden. So, zu seinen Lebzeiten haben einige geglaubt, er ist eine Reinkarnation von Johannes dem Täufer, von irgendeinem Propheten Elia, vielleicht von Jeremia oder einer der vielen Propheten, die damals doch im Alten Testament gab. Andere sagten, er ist ein Religionsstifter, ein Wanderprediger, ein Revolutionär, ein aufgestiegener Meister, was sie alles so erzählt haben über Jesus. Oder ein inkarnierter Lichtgestalt. Wieder andere sagten, er ist ein Betrüger, ein Scharlatan, ein Sünder, ein Bastard, ein Magier. Weißt du, die können Jesus nirgendwo mehr einordnen. Wer aus Gott geboren ist, kann nicht auf diesem Planeten Erde irgendwo eingeordnet werden. Er ist ein Fremdkörper in dieser Welt. Eine neue Schöpfung ist im Werden. So, und interessant, alle behaupten, dass er irgendetwas wäre, aber niemand kam auf die Idee zu sagen, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Außer der Heilige Geist hat es einem offenbart. Erst durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, den Petrus empfing, und dann sagt Jesus, das ist nicht von dir. Und als er dann Jesus verleugnete, und die Frage ist, wenn eine andere predigt, wen hat Petrus verleugnet? Als er sagte, ich kenne diesen Menschen nicht. So kenne ich ihn nicht. Weißt du, vom Fleisch kennst du nicht Jesus, wie er wirklich war. Du brauchst die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und deshalb hat Petrus ihn auch nicht gekannt, weil er gesagt hat, das widerfahre dir nicht, Herr. Der hat Jesus, den leidenden Jesus, der im Bauch des Fisches war, im Grab war, diesen Jesus hat er gar nicht gekannt. Den wollte er auch gar nicht kennen. Also selbst der Emmaus-Jünger, Jesus erklärt ihnen, muss er nicht Christus leiden, muss er nicht das alles passieren. Und wir haben gehofft und geglaubt. Die hatten auch nicht die Offenbarung. Und erst in dem Moment, wo du die Offenbarung hast, das ist der Sohn des lebendigen Gottes, dann erlebst du die ganze Fülle der Gottheit. Und Petrus hat Jesus verleugnet, aber den Gottmensch Jesus. In Kolosser Kapitel 2, Vers 9 schreibt Petrus, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er kam aus der Herrlichkeit und er ging in die Herrlichkeit. Und du erkennst Jesus nur, wenn der Heilige Geist dir die Augen öffnet, dir die Decke wegnimmt. Der Ungewöhnliche blieb ungewöhnlich, bis der Heilige Geist einen die Augen öffnete. Und dann sind sie auch ungewöhnlich geworden. Du bist Petrus und auf diesem Felsen, auf diese Erkenntnis, auf diese Offenbarung werde ich meine Gemeinde bauen. und auch sonst gar nichts. Nicht auf die katholische Lehre, nicht auf den Papst, nicht auf irgendeinen Pastor oder Bischof, auf die Erkenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Teufel hat Jesus angezweifelt. Bist du der Sohn Gottes? Sogar am Kreuz haben die Juden, die vorbeigingen, angezweifelt. Wenn du der Sohn Gottes bist, die haben nicht gewusst. Der Einzige, der nachher am Kreuz noch erkannt hat, dass Jesus der Sohn Gottes war, der römische Hauptmann. Bist du der Sohn Gottes, komm vom Kreuz runter. Und als der Hauptmann dann den Todesstoß Jesu gab, das war wirklich Sohn Gottes. Woran erkannte er, dass er Sohn Gottes war? Als Jesus betete, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, und er verschied. Dann haben sie, hat er gesagt, nein, wenn so prompt ein Gebet erhört wird, das muss ein ungewöhnlicher Mensch sein. Das ist kein normaler Bürger. So durch die Leiden ging Jesus in die Herrlichkeit ein. Und plötzlich dieser römische Hauptmann ist der Erste, der erkennt. Oder der Schächer am Kreuz, der dann noch bittet und sagt, gedenk meiner, wenn du in dein Reich kommst. Die erkannten noch in ihrer Notsituation, in ihrer Tiefe, dass du bist Sohn des lebendigen Gottes. So, keiner hat groß erkannt, dass dieses kleine, neugeborene Baby etwas Ungewöhnliches, außer vielleicht die Weißen, die aus dem Morgenland kamen. Du musst vorstellen, wie ist die Maria da vorgekommen, plötzlich, oder Josef, die kommen da von ferne her, weit gereist, bringen da ihre Geschenke und ihre Gaben. Und die spüren, der ist ungewöhnlich. Der ist nicht normal. Der ist ein Außerirdischer. Wenn schon im Sternbild sein Bild zu sehen ist, und ihn werden sehen, alle Augen, heißt es einmal. Alle Augen. Verstehst du? Und das war. Jesus durchbricht alle Grenzen. Und wenn du Jesus anguckst und anhörst und beobachtest und ihm verfolgst, dann wirst du merken, es ist überall die Selbstoffenbarung Gottes. Gott offenbart sich. So etwas haben wir noch nie gehört. So etwas haben wir noch nie gesehen. So etwas ist uns noch nie widerfahren. Und er ist mehr als ein ungewöhnlicher Lehrer. Jesus stirbt sogar eines ungewöhnlichen Todes. Und das war auch eine Demonstration der Liebe Gottes. Nicht nur seine Geburt, auch sein Tod. Weißt du, der Herodes konnte ihn nicht töten. Pilatus konnte ihn nicht verurteilen. Der Teufel konnte ihn nicht verführen. Der Tod konnte ihn nicht zerstören. Das Grab konnte ihn nicht halten. Bis zuletzt war er übernatürlich. Das sind Wegmarkierungen. Und wenn das Grab Jesu leer geworden ist, dann wird auch mein Grab leer. Schließlich wird er versenkt oder eingeäschert oder was auch immer ist. Und das wird leer sein. Warum? Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Deshalb, ihr Lieben, wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. Wir müssen nicht unser Leben betrauern groß oder beweinen. Wir wissen, unser Leben sind bei Gott, in Gottes Hand, und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Diese Hände, die das Universum halten, halten auch mein Leben. Zeichen und Wunder beweisen Jesus. Ich denke nur, auch nachdem er schon längst beim Vater im Himmel war, Apostelgeschichte 3, Vers 6, Petrus spricht da zu diesem Lahmen an der Tempelstür, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesus, steh auf. Und was ist, was passiert? Der ist eingeschlafen. Der ist umgefallen. Oder und so weiter. Petrus ergriff ihn bei der rechten Hand, heißt es hier, und sofort stand er auf die Füße und seine Knöchel wurden stark und der Mann sprang und begann zu laufen. In dem Namen Jesu. Dass Jesus was Ungewöhnliches war, diese Markierung siehst du schon längst. Hier ist er durchgegangen nun mal. Siehst du, es passieren immer noch Zeichen. Oder Apostelgeschichte 9, ein bisschen später. Aeneas, ein Gelähmter, liegt im Bett und so weiter. Und Petrus predigt. Und dann sagt, du da hinten, Aeneas, Jesus heilt dich. Und plötzlich steht er auf und ist geheilt und war jahrelang schwer krank. Jesus heilt dich. Jesus ist immer noch derselbe, wie er damals war, bevor er auf die Erde kam. Und als er auf der Erde war und als er von der Erde ging, er ist immer noch derselbe. Ich glaube an den gleichen Jesus, der eh und eh war, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Ende. Weißt du, er ist wie dieser Melchisedek, ohne Vater und ohne Mutter. Das kann keiner von uns sagen, dass er ohne Vater und ohne Mutter ist. Und deshalb bin ich überzeugt, dass dieses Klonen, das Gott damals in der Maria vollbrachte, er war ohne Vater und ohne Mutter. Der Same und das Ei im Mutterleib, das war was Außergewöhnliches, von Gott eingepflanzt. Diese Jungfrauengeburt, kannst denken, was du willst, kannst lächeln, kannst schmunzeln, aber ich sehe die Zeichen, das hat gestimmt, alles, was Jesus war. Es muss ein Heiliger gewesen sein und niemand anders. Zeichen und Wunder beweisen Jesus als den Sohn Gottes. Und jetzt muss der Heilige Geist mir meinen Horizont sprengen, dass ich glauben kann, dass ich fassen kann, dass ich verstehen kann. Jesus war ein Begriff und das hat auch das, ein Begriff, ein Symbol, ein Zeichen, dem widersprochen wird, widerstanden wird. Weißt du, wir wollen den Namen Jesus nicht hören. Ihr könnt alles predigen, könnt alles glauben, aber nicht von Jesus und nicht über Jesus. Die hohen Priester, den Petrus. Weißt du, die Hölle zittert, sobald sie das göttliche Zeichen sieht, das Kreuz. In Jerusalem da dürfen die Menschen nicht einmal Fenster mit dem Kreuz einbauen. Verstehst? Und wenn du Juden einen Taschenrechner verkaufst, da darf kein Pluszeichen drauf sein. Die haben ein Aber gegen das Kreuz in aller Liebe. Verstehst? Ja, siehst, jetzt klingelt schon ein Telefon. Ja, vielleicht ist dort auch so ein Zeichen, Pluszeichen. Der Name Jesus wird heute überall ausgeklammert. Weißt du, du kannst von allem sprechen, bloß nicht von Jesus. Wenn du von Jesus sprichst, gehen ihm gleich Jalousien runter. Ein Zeichen, dem widersprochen wird. Aber jeder, der den Namen Jesu anruft, wird gerettet. Wird gerettet. Heilungen sind ein Zeichen dafür, dass Macht in Jesu Namen liegt. Heilungen, Befreiungen sind ein Zeichen, dass Macht in Jesu Namen liegt. Leute müssen einfach diesen Namen richtig gebrauchen. Ich habe gestern über das Zungensprechen gesprochen. Auch als Schlüssel. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was für Schlüssel Gott uns gegeben hat, für Autoritäten uns gegeben hat. Wir haben Autorität von Gott und hier auch der Name Jesus ist eine Autorität, eine Macht. Was soll der Name Jesus und so weiter? Und was habe ich vom Namen Jesu? Verstehst? Der Name Jesu, was bringt es mir? Der Name Jesus ist ein Schlüssel, ihr Lieben. Da schließen sich die Pforten der Himmel, der Herrlichkeit auf. Die Gnade wird uns zuteil. Der Name Jesus, und jetzt kommt noch etwas. Der Name Jesus ist nicht für diese Welt, ihr Leute. Der Name Jesus ist für den Himmel. Dort zählt der Name Jesus was. Dort wird der Name Jesus groß geschrieben. Aber hier, in dieser Welt, zählt der Name nicht viel. Diese Welt kann mit diesem Namen nichts anfangen. Denen ist dieser Name Jesus ein Dorn, ein Stachel, ein Ärgernis, eine Torheit. Aber im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Weißt du, die da glauben in meinem Namen, Markus 16, die da glauben in meinem Namen, werden Zeichen folgen. Sie werden bitten, sie werden es empfangen, sie werden Giftiges trinken, wird ihnen nicht schaden. Und ich sage euch, wir müssen so viel Giftiges heute schlucken. In Plastik verpackt, in Folien verpackt, in was weiß ich wo verpackt. Verstehst du? Und das alles strahlt Gift aus. Deshalb habe ich gestern, Gott hat mir einfach gezeigt, weil die in der Ostkirche in Russland und Rumänien, die beten vom Tisch nicht, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was uns beschert hast, sondern sie beten in Sprachen. Als ich das erste Mal das erlebte dort, dass sie in Sprachen vorm Essen beten, habe ich gedacht, das ist nicht klar. Da stimmt was nicht. Und dann frage ich den Pastor, warum tut ihr das? Weißt du, Gott hat uns gezeigt, Tschernobyl, alles verseucht und alles ist vergiftet, alles ist nicht gesund. Was weiß, wie das alles großgezogen wurde und manipuliert. Deshalb beten wir in Zungen, dass wenn wir das zu uns nehmen, uns nichts schadet. Und ich, das ist mir so groß geworden. Also wenn du Dinge hast in deinem Leben, die du nicht verstehst, Entscheidungen triffst oder einen Brief schreiben musst oder irgendwo hingehen musst, bete zuerst mal über den Brief in Zungen, nicht in Deutsch. In Deutsch, das hört der Teufel mit. Und unser Leben ist verborgen in Gott und in Jesus Christus. Die Medikamente, die du nimmst, eigentlich deine Medikamente, die Tabletten, die du einnimmst tagtäglich, das ist alles Gift. Hochprozentig. Aber wenn du das im Namen Jesu nimmst und dann in Sprachen segnest, du, das ist entkräftet. Verstehst? Da ist das Üble aus entfernt. Deshalb, wir sollen viel mehr, Geschwister, deshalb hat uns der Heilige Geist auch
das Reden in anderen Sprachen gegeben, nicht zur Unterhaltung und nicht Zeitvertreib oder wenn wir nicht mehr weiter wissen. Nein, der Heilige Geist ist uns gegeben, weil wir gerade nicht mehr weiter wissen. Und jetzt sagen, Gott, mach du das. Zeichen. Zeichen, wenn auf Schlangen und Skorpione treten. Wo trittst du heute noch auf Schlangen und Skorpione? Aber die Welt ist voller Schlangen und Skorpione, da wimmelt es nur. So, jede Heilung, alles ist ein Beweis der Herrlichkeit Gottes, damals wie heute. Und ich bin überzeugt, Jesus hat sehr viel in Sprachen gebetet. Er hat nicht Hebräisch gebetet oder Aramäisch. Der hat mit seinem Vater ganz anders gesprochen, wie ein Kind zum Vater. Und wie spricht ein Kind zum Vater? Er ist, ja, ganz anders. Und das habt ihr zum Zeichen, die Krippe und das Kreuz. Das sind die Erkennungszeichen eines gläubigen Menschen. Durch das Kreuz lässt Gott dir sagen, du, ich liebe dich. Und deshalb immer diese Markierung unterwegs. Ich liebe dich. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Ich liebe dich. Ich bin in diese Welt gekommen. Und achte auf dieses Zeichen. Achte auf das Kreuzeszeichen Gottes in deinem Leben. Ihr sollt das Kreuz täglich auf euch nehmen, heißt es einmal. Nicht mein Kreuz, sondern das Kreuz. Aha, ich bin noch auf dem Weg. Ich leide noch. Ich kämpfe noch. Ich werde angefochten. Ich werde beleidigt. Ich werde angegangen. Mir geht es gar nicht so gut. Das Kreuz. Und dann weiß ich ganz genau, der Herr ist bei mir. Denn er bekennt sich. Weißt du, das Kreuz ist ein Pluszeichen. Minus und Plus. Das ist das Kreuz. Matthäus 24, Vers 30. Danach wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen. Und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen in den Wolken des Himmels. Wart nicht, bis das kommt. Du kannst jetzt schon die Macht des Sohnes Gottes erleben, indem du das Zeichen siehst, sein Zeichen. Der Konstantin, der römische Kaiser, der hat es begriffen, als er in einer Schlacht war und er wusste jetzt, ich bin verloren, Rom geht pleite und unser Reich wird zerstört. Dann hat er einen Traum, eine Vision gehabt, was es auch immer war. Er sah das Kreuz und eine Stimme sagte, unter diesem Zeichen wirst du siegen. Und dann baute er im Kolosseum von Rom, baute ganz groß auf das Kreuz und drunter schreibt er, unter dies Galiläa, du hast gesiegt. Hast gesiegt über das römische Imperium, hast gesiegt über Kommunismus, hast gesiegt über Judentum, hast gesiegt über Materialismus, hast gesiegt über Kapitalismus. Galiläa, du hast gesiegt. Das kannst du überall über dein Leben setzen und stellen. Du hast gesiegt, oh Galiläa. Ein Zeichen. Achte auf dieses Kreuzzeichen. Nicht nur, dass wir Kreuz tragen, sondern unterm Kreuz leben. Und mit dem Kreuz leben ist nicht einfach. Weißt du, du kannst gerne und leicht ein Kreuzchen am Hals tragen, aber mit dem Kreuz leben. Zeichen sind Symbole. Weißt du, alle Zeichen, achte auf die Zeichen, die Gott in deinem Leben setzt. Appetitlosigkeit. Weißt du, wenn du Appetitlosigkeit hast, weißt du, was da kommt? Da ist eine Krankheit im Anzug. Appetitlosigkeit oder Angst oder was auch immer ist. Das Schweigen Gottes. All das sind Zeichen, auf die sollten wir achten. Sind Vorboten, sind Finger Gottes, wo Gott hier ein Zeichen gesetzt hat. Im Frühling, wenn du die Knospen siehst, was passiert da, dann sagst du, oh, jetzt wird Frühling. Aber es ist noch lang nichts Großes passiert, das sind nur ein paar Knospen. Dann siehst du Blüten, oh, das ist wunderbar, aber du hast noch keine Frucht gegessen. Jetzt musst du immer geduldig warten, bis das Zeichen sich erfüllt. Und so musste Maria warten, bis die Erfüllung kam von hier bis drüben. Und dein Schwert wird durch dein Herz, deine Seele gehen. Das hat der Simeon geweissagt. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und sie wusste, all die Zeichen, die jetzt passieren, sind nicht die wahren Zeichen. Da wird noch ein Zeichen kommen. Ein Schwert wird durch meine Seele gehen. Und dann am Kreuz sagt Jesus zum Johannes, Johannes, guck mal, da unten ist deine Mutter. Nimm die Maria an. Und dein Sohn, überleg einmal, dein Sohn hängt am Kreuz, den du ausgetragen hast, an dem du geglaubt hast, dem du alles gegeben hast, deine Liebe gegeben hast, den du großgezogen hast. Dein Junge hängt am Kreuz. Ein Schwert geht durch ihre Seele. Weißt du, das ist ein Schmerz. Und sie wusste, Gott hat geredet, Gott hat es getan. So, Gott wirkt Zeichen, Gott gibt Zeichen. Denen, die da glauben, werden Zeichen folgen, werden Zeichen passieren, welche Art auch immer. Weißt du, das sind alles Bestätigungen. Maria bewegte all die Worte, die die Hirten sagten in ihrem Herzen. Sie dachte darüber nach, was sie gehört hat im Rest ihres Lebens, was sie erlebt hat im Rest ihres Lebens mit Jesus zusammen. Da sind so viele Sachen passiert. Weißt du, da steht vieles nicht. 30 Jahre des Lebens Jesu steht nicht in der Bibel. Ich würde gerne so ein Buch lesen, wo die letzten 30 Jahre Jesu beschrieben werden. Nur noch als 12-jähriger Jesus erscheint er irgendwo noch im Tempel. Aber sonst nicht. Aber Jesus wird mehr gewirkt haben, als nur ein bisschen fromme Sprüche gehalten und dergleichen. Die Zeichen, achte auf die Zeichen. Die sind nicht immer einfach, sind manchmal sehr kompliziert. Jesus hat viele Zeichen und Wunder seiner Anwesenheit gewirkt. Weißt du, dass Maria und Josef den Jesus vergessen, das war auch ein Zeichen. Weißt du, man kann so in Routine hineinkommen. Wir sind auf dem Weg, oh Halleluja, Glorie, Glorie, Glorie. Und sie merken nicht, dass Jesus nicht mitgeht. Das ist auch ein Zeichen. Und dann suchen sie, dann gehen sie wieder so weit zurück, bis nach in den Tempel, wo sie zuletzt da waren, bis zu der Dönerbude. Verstehst du, wo war er? Und dann sitzt er da vor den Rabbinern und fragt und die und antwortet und so weiter und die staunen, wo kommt das alles her? Und dann sagt die Josef oder die Maria, Junge, warum hast du das angetan? Und dann sagt er, wisst ihr nicht in das, wo ich sein muss? Ich muss in des Vaters sein, ich muss den Willen Gottes tun. Er hat uns Zeichen zurückgelassen, ihr Lieben. Wegmarkierungen. Und wir sollten auf diese Wegmarkierungen achten. Und nicht nur aus der Routine. Weißt du, aus der Routine kommst du leicht vom Weg ab. Ach, ist den ganzen Schilderwald. Verstehst du, also ich fahre weiter. Nein, achte auf die Zeichen. Israeliten mussten auf die Zeichen achten, wenn die Wolkensäule sich bewegte. Ich muss auch weitergehen. Jetzt kommt, müssen wir packen. Wenn wir mit dem Wort Gottes übereinstimmen, mit Jesus übereinstimmen, dann folgen Zeichen, auch in unserem Leben. Dann merke ich, du, da ist wieder so ein Kreuzchen. In Jesaja Kapitel 4, Kapitel 7, Vers 14, da ist wieder ein Zeichen. Die Frau, junge Frau oder Jungfrau, wie auch immer, die wird schwanger. Und sie wird einen Sohn gebären und sie wird dem Sohn den Namen geben, Immanuel, Gott mit uns. Und dann merkst du plötzlich, und das ist ein Zeichen, Gott ist mit uns, Gott ist noch mit uns. Auch wenn ich gar nicht mehr so auf dem geraden Weg bin, so zickzack, lauf, querfeld ein. Aber Gott ist immer noch auf dem Weg. Und manchmal muss man durch eine Wiese durch, durch einen Acker durch. Der Weg geht dort wieder weiter. Und es, der Name, den Gott uns gegeben hat vor Ewigkeit, Gott mit uns. Gott mit uns. Und das ist dieses Zeichen, das dich begleiten sollte, wo du auch hingehst. Gott mit uns. Gott mit mir. Gott in meiner Arbeit. Gott in meinem Kampf, Gott in meiner Wohnung, Gott unterwegs im Auto, Gott mit mir in seligen Stunden und unglücklichen Stunden, Gott mit mir. Und Gott ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Das sagt der Herr Jesus als letztes, bevor er hier von dieser Erde ging. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Zeichen ist nicht erfüllt oder vollendet, solange es nur eine Knospe ist oder eine Blüte ist. Oder nur Fruchtansatz ist. Das muss ausreifen. Das Zeichen muss wirklich werden, sich erfüllen. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Maria. Jesus ist heimgekehrt zum Vater. Ist alles erfüllt worden. Und ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Majestät Gottes. Ich sage, das Schönste und Größte, was ein Gläubiger erleben kann und darf, ist, wenn er Jesus sehen kann am Thron Gottes. Ein Jesus zur Rechten der Majestät Gottes. Das ist das, was dich selig macht. Stephanus wurde gesteinigt, gequält, hingerichtet, ermordet. Und als so der letzte Brocken, der letzte Fetzen so an seinen Kopf kommt, dann sagt er, Leute, ich sehe den Himmel offen und ich sehe Jesus stehen zur Rechten Gottes. Und dann konnte er die Augen schließen und sterben. Das war ein Zeichen für ihn. Du gehst nach Hause, Stephanus. Du vollendest dein Leben. Ein Schwert geht durch deine Seele. Ich sehe Jesus zur Rechten der Majestät Gottes. Und Geschwister, wir müssen irgendwann in unserem Leben solche Erfahrungen haben, wo wir Jesus gesehen haben. In welcher Form auch immer. Er ist ein Stein des Anstoßes. Nicht nur zum Negativen, sondern auch zum Positiven. Jetzt kann ich glauben. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Weißt du, als der Simeon diesen Bambino da in den Händen hielt und segnete den Knaben, dann legte er wieder in die Mutterhände diesen Jesus-Burschen. Und dann sagt er, und nun kann ich heimgehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. In diesem Jungen, meinen Heiland gesehen, jetzt kann ich sterben, jetzt macht mir nichts mehr aus. Ihr habt das Zeichen gesehen, das Zeichen, Gottes Zeichen in ihm. Und dann war er, sagt er noch, und gibt noch eine Botschaft für die Mutter Maria. Jesus ist das Zeichen, wie man lebt, wie man kämpft, wie man siegt, wie man Niederlagen verarbeitet. wie man das Kreuz erträgt und wie man das Ziel erreicht. Jesus gibt uns das, die Zeichen. Und erst wenn wir am Ziel sind, sehen wir den Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Jesus sitzen und stehen zur Majestät Gottes. Jesus steht am Thron Gottes nicht als Versager, als eine Niete, als der Gekreuzigte. Jesus ist vom Kreuz entfernt. Das Kreuz ist leer. Halleluja. Wir brauchen nicht, wie die Katholiken, einen Korpus noch irgendwie am Kreuz. Nein, das Kreuz ist leer. Das Grab ist leer. Halleluja, Lob und Dank. Jesus ist auferstanden und er steht zu Rechten der Majestät Gottes. Und ich kann sagen, danke Jesus, du hast es geschafft. Und weil du geschafft hast, werde ich es auch schaffen. Weil du überwunden hast, werde ich auch überwinden. Weil du das geschluckt hast, werde ich auch schlucken. Lernet von mir, hat der Herr Jesus gesagt. So, wie vielen Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Was ist Aufnehmen? Die ihn anschauten. Die wie Maria sagten, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich verstehe gar nichts. Aber mir ist so egal. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Einfach, ich nehme dich beim Wort. Gott gibt uns als Zeichen. Und wir müssen dieses Zeichen annehmen. Und dann, alle Schätze liegen in Jesus Christus plötzlich verborgen. Und du wirst überrascht. Mensch, ich komme immer näher diesem Palast, diesem Himmel, dieser Herrlichkeit Gottes, der Gegenwart Gottes, immer näher. Und du merkst, jeden Tag komme ich näher. Dem Willen Gottes, dem Plan Gottes, der Idee Gottes, der Wirklichkeit Gottes und was es auch immer ist. Lass uns aufstehen, lass uns den Herrn preisen. Jesus war ein Phänomen, Jesus ist ein Phänomen und Jesus bleibt ein Phänomen. Und in dem Moment, wo du glaubst, an Jesus Christus, den Herrn glaubst, wird er auch ein Phänomen in deinem Leben sein. Du wirst ihn nicht verstehen und die Welt wird dich nicht verstehen. Niemand wird dich mehr verstehen. Nicht einmal dein Partner, deine Partnerin, dein Freund, dein Vater, deine Mutter. Niemand wird dich verstehen, weil du etwas in dir hast, was die Welt nicht kennt. Preis Gott, Vater, ich danke dir, dass du Jesus gegeben hast. Und ich darf an diesen Jesus glauben, der von einer Jungfrau geboren wurde, der in diese Welt kam, ein Heiliger war, ohne Sünde und für mich zur Sünde gemacht worden ist. Nur du konntest mich erlösen. Mich konnte kein hoher Priester, kein Papst, kein Bischof, kein Frommer, kein Heiliger, kein Vater. Niemand konnte mich erlösen, kein Engel. Nur einer, der ohne Sünde war. Und das warst du, Herr Jesus. Und ich preise dich von ganzem Herzen und gebe dir alle Ehre. Du hast geschafft, Heiland. Und weil du es geschafft hast, hast du mir gezeigt, wenn ich auf diesen nach diesen Markierungen weitergehe, weiter dranbleibe am Ball und weiterbleibe auf der Spur, deine Spur, werde ich auch das Ziel erreichen. Halleluja, Halleluja, ich werde das Ziel erreichen, wenn ich auf dem Weg bleibe bei dir und dir nachfolge. Wo du hingehst, da soll auch dein Diener sein, hast du gesagt. Und da will ich auch dort sein, Herr Jesus, bei dir. Ich bete dich an, ich bete dich an, ich bete dich an. Amen.